Wie kann man eigentlich in ganz kurzen, aber prägnanten Elementen zeigen, dass wir Dinge verändern wollen, dass wir die Datennutzung nach vorne schreiben wollen? Und der Bundesdatenschutzbeauftragte hat heute auch schon die Aufgabe, über Datennutzung zu informieren und zu beraten. Und warum kann man einfach nicht den Begriff umdrehen? Und warum macht man aus dem nicht den Datennutzungsbeauftragten?
Suits and Sneakers. Der Deininger Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider.
Deutschland hat gewählt. Die Union wird mit Friedrich Merz voraussichtlich den Kanzler stellen und es wird erwartet, dass eine Koalition mit der SPD bis Ostern zustande kommt. Der Wahlkampf war neben der Migrationspolitik vor allem von der Frage geprägt, wie es nach der Wahl für die deutsche Wirtschaft weitergeht. Innovation, Nachhaltigkeit, Wertschöpfung. Die Digitalbranche kann ein entscheidender Träger und Gestalter für ein wettbewerbsfähiges Deutschland sein. Doch sie benötigt die richtigen politischen Rahmenbedingungen. Deshalb fragen wir heute, welche Weichen müsste die nächste Bundesregierung für die digitale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stellen? Mein Name ist Harald Fortmann. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Suits & Sneakers in der Digitaledition. Für diese Folge habe ich einen Gast bei mir, der die digitale Wirtschaft seit über 25 Jahren aktiv begleitet und gestaltet. Als Präsident des Bundesverbands Digitale Wirtschaft, BVDW, ist er Impulsgeber für die Branche. Zudem weiß er als Unternehmer, Gründer und Business Angel, wie die digitale Wirtschaft funktioniert und welchen Herausforderungen wir uns in Deutschland stellen müssen. Nicht zuletzt ist er seit einem Vierteljahrhundert einer meiner Wegbegleiter und Freund der Familie, mit dem es immer ein Genuss ist, sich auszutauschen. Kennengelernt haben wir uns das erste Mal tatsächlich Anfang des Jahrtausends bei einer BVDW-Sitzung in seinem damaligen Unternehmen AdTech in Dreieich bei Frankfurt. Willkommen, lieber Dirk Freitag, zum Podcast Suits & Sneakers.
Hallo Harald, herzlichen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auch. Dirk, du bist der Präsident des BVDWs, mittlerweile im dritten Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Im vierten schon. Der Bundesverband der digitalen Wirtschaft. In den letzten Jahren gab es ja einiges an Veränderungen. Ich glaube, der BVD war immer geprägt in den letzten Jahrzehnten von Veränderungen, aber sehr, sehr starke Veränderungen jetzt auch in der letzten Zeit. Nehmen unsere Hörerinnen und Hörer doch einmal mit, was ist denn in den letzten Jahren bei euch passiert und wofür steht der BVDW heute?
Ja, mache ich sehr gerne. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft steht heute für drei Kernbegriffe, die für uns sehr, sehr wesentlich sind und die, glaube ich, auch das beschreiben, was für die digitale Wirtschaft in Zukunft wichtig ist. Das ist einmal das Thema der Daten, das Thema der Kreativität und das verheiratet mit dem Begriff der Verantwortung. Wir glauben, dass in diesem Dreiklang sehr, sehr viel möglich ist und dass man sich in diesem Dreiklang bewegen muss, um die Wirtschaft und nicht nur die digitale voranzutreiben. Über Daten, die sind ja eine Grundlage für das, was passieren und womit man Entscheidungen trifft. Und die kreative Nutzung dieser ist das, was Wirtschaft voranbringt. Und unter diesen drei Begriffen haben wir uns als BVDW zusammengefunden. Wir haben tatsächlich vor 4 Jahren, als wir angefangen haben, in diesem Präsidium so eine Rundreise gemacht durch den BVDW, um ihn zu verstehen, um die Größe zu verstehen. Und waren begeistert von den über 150 Menschen, die sich aktiv für den BVDW engagieren in verschiedenen Funktionen und die die digitale Wirtschaft vorantreiben wollen, neben dem, was sie in ihrem eigenen Firmenbereich machen. Und da sind wir dazu gekommen, was ist dieses Leitbild für den BVDW? Und jeder, mit dem ich sprach, hat ein anderes. Und wir versuchen das zusammenzubringen, einfach um greifbarer zu sein als Verband, um auch klare Adressat und Ansprechpartner für Politik und für andere zu sein. Das heißt, wir bewegen uns und du hast ja auch mal im BVDW, als wir noch eher so eine kleine Kerngruppe war, die sich selbst geholfen hat, hin zu einem Verband, der eine Ausstrahlung hat, der Themen nach vorne dringt, die wirtschaftlich relevant sind und die gesellschaftlich relevant sind. Mhm. Und da entwickeln wir uns hin und bewegen uns auch sehr schnell in diese Richtung.
In meinen 10 Jahren im BVDW-Präsidium ist ja da mal dieser Titel BVDW für bester Verband der Welt mal gegründet worden. Ihr habt ja im letzten Jahr tatsächlich einen Award auch dazu bekommen. Vor allem auch, glaube ich, für den mutigen Internetauftritt. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Wir sind tatsächlich innovativster Verband des Jahres geworden im Jahr 2024. Also bei Besten müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber da sind wir auf dem richtigen Weg. Tatsächlich war, nachdem wir diese drei Kernbegriffe gefunden haben, die Überlegung, wie zeigen wir das auch nach außen und haben dementsprechend tatsächlich den gesamten Auftritt des BVDWs, das Logo, alles verändert. Wenn man auf unsere Website geht, sieht man auch nur KI-generierte Bilder. Das haben wir schon sehr früh gemacht, was mir jetzt hilft, dass eine Präsentation sehr viel schneller ist, als das früher war. Und aber auch, dass CI einfach viel einfacher durchgängig ist. und jeder das versteht und jeder nutzen kann. Also auch dadurch haben wir wieder eine Einheit geschaffen, dass sich keiner darüber geärgert hat, oh, dieses Layout ist so alt und so, sondern es ist alles neu, es ist alles modern, es ist alles frisch. Und es hat sowohl in der Homebase, wir haben keine Geschäftsstelle mehr, sondern eine Homebase, auch das zeigt, glaube ich, dass wir Dinge verändern wollen. Dinge verändert, auch in der Selbstreflexion der Mitarbeitenden, in der Außendarstellung und auch bei vielen, die auf Präsentationen sind. Also als wir angefangen haben mit dem Bang, den wir gemacht haben, den wir auf der Demexco gemacht haben, ist ja die kleine Messe in Köln mit 40.000 Besuchern, die wir als Namensgeber haben und wo wir ja ideeller Träger sind. Das hat Eindruck geschaffen, sowohl in der Branche wie auch außerhalb. Wir sind mit dem Auftritt, machen wir ein Statement und wir wollen dieses Statement auch tatsächlich mit Inhalten füllen.
Kann ich nur bestätigen. Ich glaube, ein nicht unumstrittener Auftritt, ne, aber wie immer, Gestaltung muss nicht jedem gefallen. Da gibt es natürlich immer ein Pro und Wider. Aber tatsächlich in meiner neuen Funktion im Präsidium des Bundesverband Deutscher Unternehmensberatung ist das eins der Muster, die ich immer ranziehe und sage, guck mal hier, lass uns doch auch mal mutiger sein. Ihr seht, was mit dem BVDW passiert ist. Also ich glaube, das ist definitiv für viele Verbände auch ein Referenzprojekt, um einfach mal aus dieser Verbandswelt rauszubrechen und vielleicht mal wirklich innovativer, kreativer voranzugehen. Also insofern herzlichen Glückwunsch dazu, fand ich wirklich sehr gut.
Dankeschön, gebe ich dem Team weiter.
Was sind denn die Ziele und Themen, die euch in der Arbeit besonders wichtig sind, vor allem auch in der Abgrenzung zu anderen Verbänden oder Digitalverbänden?
Also unser übergeordnetes Ziel ist tatsächlich eine neue Datenkultur. Wir setzen uns ein für mehr Chancen. Wir sehen im Moment in der Nutzung von Daten immer noch selbstverständlich große Gefahren, die gesehen wird, sowohl in der Öffentlichkeit wie aber auch in den Medien. Und wir sehen eigentlich die Nutzung von Daten mehr als Chance, die Wirtschaft voranzutreiben und die Gesellschaft voranzutreiben. Wenn man sich im täglichen Leben anguckt, wie viel Daten man eigentlich nutzt, hat man gar keine Angst vor Daten, sondern man benutzt sie, weil sie einem Vorteile bringen. Das sind Staudaten, das sind Gesundheitsdaten, die ich auf meiner Health-App habe. Überall nutze ich als Konsument Daten. Und warum darf die Wirtschaft sie nicht nutzen und warum sollte sie sie nicht nutzen, um aus diesen Daten entsprechend neue Geschäftsmodelle zu machen, mit Kreativität, mit vielen Elementen. Und da setzen wir uns, glaube ich, sehr stark ab zu anderen Verbänden, dass wir diese Datennutzung als wesentliches Element nehmen, um die Wirtschaft als solche voranzutreiben. Es gibt genug Studien, die sagen, alleine wenn ich die Daten ausreichend nutzen würde, würde ich weniger CO2 verbrauchen. Also sie sind einfach da. Und wenn wir sie anders nutzen, als wir das heute tun würden, glaube ich, würden wir einen erheblichen Vorteil für die Gesellschaft erzeugen.
Mhm. Spannend.
Und da differenzieren wir uns gegenüber anderen Verbänden. Andere sind mehr auf der Ausbau der Infrastruktur, mehr auf Kabel oder sehr speziell für Agenturen. Und wir versuchen es eben ganzheitlich zu begreifen und das Thema der Nutzung und der neuen Geschäftsmodelle in den wesentlichen Fokus zu stellen.
Begrüßt ihr auch die Mitgliedschaft eurer, die da in anderen Verbänden, um da auch den Schulterschluss zu Verbänden wie, was weiß ich, dem GWA, dem Startup-Verband oder sonstigen zu finden?
Auf jeden Fall. Wir sind auch immer im Austausch mit den Verbänden. Jeder hat seinen Fokus und seinen Schwerpunkt. Wir haben auch bewusst vor 2 Jahren entschieden, dass wir ein Zweitverband sein können für viele andere Industrien. Mhm. Weil, ohne dass es jetzt konkret ist, aber eine Transportindustrie hat ihre Themen und die werden wir nie können und das werden wir nie verstehen, was jetzt in der Logistik das Wesentliche ist. Das, was wir aber können, ist der Logistik mit den Daten helfen. Von daher haben wir gesagt, wir können gerne Zweitverband für viele, viele Verbände werden und für viele Mitglieder werden, um genau dieses Thema der Datennutzung in den Vordergrund zu drängen. Und sind da mit einigen Verbänden im Austausch, dass das auch tatsächlich klappen könnte. Also wir sind wirklich Bestandteil des Ökosystems und wir sind nicht das Ökosystem.
Mit Carsten Rasner habt ihr ja auch einen Geschäftsführer vor einiger Zeit neu an Bord geholt, der ja aus dem Bildungsbereich kommt. Ich glaube auch ein sehr boldes Statement auch in Richtung digitaler Bildungspolitik. Aber wie würdest du heute den BVDW in Bezug auf politische und gesellschaftliche Institutionen sehen? Also wie hoch ist da der Impact, den ihr heute schon leisten könnt und wohin wollt ihr da noch?
Wir stehen deutlich besser da als jemals zuvor. Als wir anfingen, hatten wir eine halbe, dreiviertel Stelle im Bereich der Politik. Heute sind es 4. Und es ist nicht nur, dass wir glauben, dass wir tätig sind, sondern es wird auch gesehen. Wir haben seit 2021 angefangen, sehr, sehr viel Zeit und Ressourcen da reinzustecken. Eins der Resultate ist meine persönliche Berufung in den Beirat des DSC, also des Digital Service Coordinators der Bundesregierung, als einer von 3 Wirtschaftsvertretern. Und wir arbeiten aktiv mit allen demokratischen Parteien und Fraktionen in Berlin und mittlerweile in Brüssel zusammen. Auch das war vor vielen Jahren noch undenkbar, aber wir sehen, dass viele, viele Gesetzgebungen, die die digitale Wirtschaft betreffen, in Brüssel stattfinden, sodass wir hier dedizierte Ressourcen haben, die in Brüssel vor Ort sind, regelmäßig, um in den Austausch zu gehen und die Themen und Probleme, die die digitale Wirtschaft hat, rechtzeitig zu adressieren, um nicht Gesetze irgendwie nachträglich zu diskutieren, zu verändern, sondern in der Gestaltung der Gesetzgebung mit aktiv teilzunehmen.
Zu Brüssel kommen wir nachher noch, aber vielleicht erstmal zu dem Status quo in Deutschland. Neue Wahl und eine neue Politik für Deutschland war ja der Wählerwunsch. Und es gab einen klaren Ausruf aus Startup, Mittelstand und Konzern für eine neue Wirtschaftspolitik. Deshalb wollen wir ja heute über politische Weichen für eine erfolgreiche Zukunft Deutschlands und Europas sprechen. Wir haben einen globalen Wettbewerbsdruck. Wir haben eine nicht berechenbare oder antizipierbare Politik in den USA, in unseren großen Alliierten, was wir gerade in den letzten Tagen ja nochmal live Fernsehen mitverfolgen konnten. Und wir brauchen aber vor allem eine nachhaltige Transformation der Wirtschaft und auch der Fachkräftemangel wird ja momentan sehr stark diskutiert. In einem Gastbeitrag bei der Horizont, den wir auch verlinken werden, und genauso das Impulspapier zur Bundestagswahl des BVDWs, welches wir auch gerne zur Verfügung stellen werden nochmal, habt ihr einen Wendepunkt für die digitale Wirtschaft eingeläutet und gefordert. Und welche politischen Weichenstellungen soll denn die neue Bundesregierung, wenn sie dann steht, aus deiner Sicht unbedingt vornehmen, damit dieser Wendepunkt gelingt? Und welchen Beitrag kann eigentlich die Digitalwirtschaft zu diesen Herausforderungen, die wir heute haben, überhaupt leisten?
Das ist ein unendliches Feld, was ganz spannend ist. Und wir haben viele, viele klare Punkte definiert. Am Ende geht es um viel auch Symbolik, glauben wir. Wir haben heute, und da hatten wir schon kurz drüber angesprochen, den berühmten Datenschutzbeauftragten. Und wir haben gesagt, wie kann man eigentlich ganz kurzen, aber prägnanten Elementen zeigen, dass wir Dinge verändern wollen, dass wir die Datennutzung nach vorne schreiben wollen. Und der Bundesdatenschutzbeauftragte hat heute auch schon die Aufgabe, über Datennutzung zu informieren und zu beraten. Und warum kann man einfach nicht den Begriff umdrehen? Und warum macht man aus dem nicht den Datennutzungsbeauftragten? Damit ist ein sehr, sehr klares Statement, und da sind wir bei dem Statement bold, Dinge verändern, also einfach eine kleine Symbolik zu nutzen, um Dinge, die transformiert werden müssen, auch tatsächlich darzustellen. Also wir fordern tatsächlich den Bundesdatennutzungsbeauftragten, der natürlich das Thema des Datenschutzes mit dabei hat, und wir wollen den nicht abschaffen, aber wir wollen die Nutzung in den Vordergrund stellen, bei allen Entscheidungen und bei allen Weichenstellungen. Bei den ganzen Gesetzgebungen nicht dran zu denken, wie schütze ich Dinge, sondern wie nutze ich Dinge? Wie habe ich den Schutz immer mit dabei? Aber die Fragestellung einfach zu verändern, was kann ich ermöglichen? Was ist damit möglich? Ein sicheres Playfield zu geben, dass man Dinge mal ausprobieren kann, die dann aber wiederum in sinnvolle Gesetzgebung hineingehen. Also Freiraum zu geben, um Datennutzung möglich zu machen. Ich glaube, das kann viel, viel bewegen und viel, viel freisetzen.
Ich finde die Umkehrung des Begriffes sensationell gut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich wie den Podcast, den ich mit Nico Wohlgemuth am Anfang dieses Jahres hatte, der ja auch lange Zeit im BVDW ja aktiv war und auch ist, wo wir einfach zu mehr Mut auch aufgefordert haben. Und ich glaube, allein durch die Umkehr dieses Begriffes hast du ja schon einen Aufbruch, ne? Weil es eben nicht um dieses, genau, um dieses Schutz, um dieses Kleinmachen, sondern wirklich so, wie können wir das Ganze nutzen? Aber trotzdem, wie stellt ihr euch vor, kann so ein Datennutzungsbeauftragter des Bundes und ja auch der Länder, weil das ist ja immer noch auch eine föderalistische Aufgabe, tatsächlich diese Funktion ausfüllen? Und wie kann man jetzt diese Safe Rooms oder Safe Spaces, die du genannt hast, überhaupt kalibrieren von einer Person, die wahrscheinlich ja relativ wenig Ahnung, muss man ja auch sagen, von der tatsächlichen digitalen Wirtschaft und was im täglichen passiert hat und vor allem auch bei der Stärke oder Geschwindigkeit der Innovation, die dann auch noch durch KI jetzt gerade getrieben wird.
Also die Datennutzungsbeauftragte kann nicht die Welt verändern. Sie ist ein Symbol. Die jetzige Datenschutzbeauftragte ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Kandidatin, um den Turnaround zu machen, um Datennutzung zu machen. Auch hier sind wir im Dialog und sehen, dass da viele Ansatzpunkte, die wir haben, auch bei ihr sind. Aber digitale Wirkung und Digitalisierung als solches ist Zentralisierung. Du hast in deiner Frage einen wesentlichen Punkt angesprochen, nämlich wie gehen wir mit dem Föderalismus um und was ist zentral möglich? Ich will den Föderalismus nicht abschaffen. Es gibt sehr viele Gründe und sehr viele gute Gründe für den Föderalismus, aber in bestimmten Elementen macht es einfach Sinn, Dinge zentral zu machen. Das ist der zentrale Datenaustausch zwischen Behörden. Das ist Cybersicherheit. Warum sollen das 16 Bundesländer machen? Das sind so, so viele Punkte, die auch für die Wirtschaft das Thema der Verlässlichkeit gehe ich von dem einen Bundesland in den anderen, habe ich unterschiedliche Ansprechpartner, unterschiedlicher Interpretation von Gesetzen. Das hilft niemandem. Weder der Behörde, weil sie Dinge machen muss, die sie eigentlich, zu der sie keine Lust hat und die eine andere Behörde schon bearbeitet hat. Aber aufgrund ihrer Sichtweise müssen sie das tun. Und für die Unternehmen auch nicht, weil sie keine Rechtssicherheit innerhalb eines Landes haben. Also Digitalisierung für uns ist Zentralisierung, nicht nur beim Datenschutz, sondern bei vielen, vielen anderen Elementen. Ich glaube, das ist eine der entscheidenden Kriterien, wie wir Dinge vorantreiben können.
Du hast gerade einen, finde ich, auch sehr wichtigen Punkt angesprochen, weil ich glaube, wenn wir uns vom Datenschutzbegriff zumindest abkehren, was, glaube ich, auch absolut sinnvoll ist und in Richtung Datennutzung gehen, gibt es ja immer noch die immanente und immer stärker werdende Bedrohung der Cyberangriffe. Heute, nach meiner Kenntnis, ist das ja bei der Bundeswehr aufgehoben, das Thema. Ist da auch ein stärkeres Engagement in einer zentralen Funktion der Bundesregierung notwendig, um uns in Zukunft stärker von Angriffen von Dritten zu schützen?
Ich glaube, dass da das Ende der Fahnenstange, was gemacht werden muss, noch nicht erreicht ist, das verändert sich auch. Da kann man nicht sagen, man muss jetzt genau diese Behörde haben. Man muss Dinge, die sich entwickeln und die gerade neu entstehen, sehr, sehr schnell aufgreifen. Das heißt, man braucht nicht nur einen zentralen Punkt, bei dem viel zusammenläuft, sondern, glaube ich, auch viele Thinktanks, was sich gerade verändert, wo sich Dinge verändern, wie Angriffe sich verändern und wie man darauf reagiert. Da sind wir mit einer Institution bei der Bundeswehr, glaube ich, nicht ganz ideal aufgestellt.
Und in eurem Impulspapier zur Bundestagswahl habt ihr geschrieben, Daten sind nicht das neue Öl, sondern das neue Kapital der Wirtschaft. Ja, Data is the new oil. Das ist ja eigentlich ein altes Thema, was ja schon auf verschiedenen Dimexcos, ich kann mich an Thorsten Ahlers mit seinen kleinen Ölfässchen erinnern, eigentlich immer wieder aufgebracht wurde. Wieso nehmt ihr dieses Thema jetzt so stark wieder in den Mittelpunkt eurer Kommunikation?
Weil es genau wie der BVDW früher ein Thema für uns in der Branche war und mittlerweile ein gesellschaftliches Thema. Und das im Gesellschaftlichen ist das Thema noch nicht angekommen. Wir versuchen es zu vereinfachen auch. Also innerhalb der Branche sind wir immer so kompliziert mit vielen Elementen und Sprachen, haben trotzdem versucht, es mal bildhaft zu machen mit dem Öl. Aber Öl ist das, was viele ja auch in unserer Gesellschaft mittlerweile ablehnen, weil es fossile Brennstoffe sind. Und von daher ist es für uns das neue Kapital, also das, was die Basis des Wohlstandes ist. Und das müssen wir in der Gesellschaft verankern. Wir sehen da Elemente in der Digitalstrategie der letzten Bundesregierung, waren schon sehr positive Elemente in diese richtige Richtung drin. Wir haben auch in der letzten Legislatur einiges in die richtige Richtung gesehen. Es hat sich aber keiner getraut, das auszusprechen. Und interessanterweise haben wir im Wahlkampf gesehen, dass sich eigentlich alle Parteien der demokratischen Mitte auf einmal für das Thema der Datennutzung auch im Wahlkampf aktiv eingesetzt haben. Das heißt also, das Thema, das wir hier schon lange vorantreiben, scheint jetzt nicht nur bei uns wesentlich zu sein, sondern auch in der Gesellschaft anzukommen und von der Politik kommuniziert zu werden. Und von daher ist das extrem positiv für uns und wir wollen genau jetzt das Thema noch extremer und lauter machen, damit wir dieses Wind of Opportunity nutzen, um die Gesamtwirtschaft in Deutschland voranzutreiben.
Gutes Thema. Wir wollen jetzt gar nicht irgendwie auf die guten oder schlechten Seiten der bisherigen Regierung eingehen. Robert Habeck persönlich oder menschlich sehr schätze, hat sicherlich seine Fehler gemacht in seiner Zeit. Das hat er ja öffentlich auch schon gesagt. Zumindest ein Politiker, der da auch mal zu steht, finde ich gut. Und wir wissen ja noch nicht, wer der nächste Wirtschaftsminister werden wird. Aber die Frage ist hier, was macht die Politik grundsätzlich jetzt parteiübergreifend eigentlich heute schon richtig, um diese Innovationskraft und diese datengetriebene Wirtschaft zu fördern? Und für mich die große Frage natürlich auch, und viele unserer Hörer kommen ja aus dem sogenannten gehobenen Mittelstand bis hin zum Konzern, also das eigentlich das sogenannte Backbone der deutschen Wirtschaft. Sind die eigentlich weit genug in ihrem Gedankengut und in ihrer Unternehmensstrategie, was das Thema Daten und Datenpolitik angeht? Oder haben wir da immer noch einen großen Weg zu gehen, alleine von da? Also Politik ist ja das eine, aber die Wirtschaft muss es ja auch treiben, sonst funktioniert es ja nicht.
Wir haben, glaube ich, in vielen, vielen Bereichen noch sehr, sehr viel zu tun. Viele, gerade mittelständische Unternehmen, hatten diesen Zwang des Datenschutzbeauftragten. Da sind wir wieder beim gleichen Thema und finden das Datenthema total doof. Und bevor ich irgendwas mit Daten mache, muss ich erstmal den fragen. Und genau das müssen wir ändern. Wir sehen, dass wir Dinge in Deutschland sagen, dass sie nicht gehen wegen des Datenschutzes, die in anderen europäischen Ländern und nach meinem Kenntnisstand ist die DSGVO eine europäische Regelung möglich machen und die funktionieren. Also es ist ein Mindset-Change, den wir brauchen, nicht nur in der Regierung, sondern glaube ich in allen Unternehmen. Und da ist viel passiert, es ist einiges angeschoben worden. Wir haben mit der Agentur für Sprunginnovationen, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Idee, wie disruptive Innovationen tatsächlich auch aus Deutschland heraus nicht nur in der Forschung funktionieren, sondern dann auch mal in die normale Wirtschaft hinübergehen. Das war eine sehr, sehr gute Initiative. Mhm. Die Hightech-Strategie 25 mit der gezielten Förderung der Zukunftstechnologie wie KI und Quantencomputing und Biotech auch absolut wesentlich und gut für uns. Auf der anderen Seite aber auch die digitale Gesundheitsakte, über die wir lange gesprochen haben, die lange nicht möglich war, die auf einmal da ist. Die hat noch seine Ecken und Kanten und es ist nicht alles ideal, aber es ist ein Quantensprung, der hier erreicht worden ist. Auf der anderen Seite deprimierend, du hast vielleicht gesehen, der neue digitale Führerschein ist nur gültig, wenn du die Plastikkarte mit dabei hast.
Ja.
Das funktioniert noch nicht. Also wir haben noch nicht das digital wirklich in allen Elementen verstanden. Und das nicht nur in der Wirtschaft und in der Politik, sondern in der Gesellschaft. Und da müssen wir, ich glaube, jeden Tag weiter dran arbeiten. Digital first heißt nicht digital only. Mhm. Wir sollten die, die sich bewusst entschieden haben, nicht digital zu sein, nicht einfach liegen lassen und sagen, es ist euer Pech. Das ist falsch. Aber gerade das Digitale gibt ja Varianten und Möglichkeiten, die sonst nicht möglich waren. Und das wird nicht genutzt. Also es wird immer noch schwarz und weiß. Und gerade durch das Digitale kannst du halt viele Facetten machen, sowohl in der Gesetzgebung wie aber auch für die Wirtschaft und Angebote für Konsumenten. Und das in das Mindset der Leute zu kriegen, dass ich nicht ein Produkt habe, sondern möglicherweise 16 Produkte. Mhm. Und die zielgruppengerecht sind und ich sie digital aussteuere, sowohl in der Bewerbung wie in den Stores und vielen anderen Elementen. Ich glaube, da können wir viel noch lernen. Mhm. Und da ist noch viel vor uns.
Das finde ich auch einen sehr spannenden Ansatz, gerade wenn ich mich auch an die Nuller- und Zehnerjahre im BVDW erinnere. Da ging es ja wirklich um, ja, wie bringen wir digital voran? Digital first, mobile first waren ja immer so Schlagbegriffe, die da angesetzt wurden. Und natürlich hat digitale Wirtschaft um Marktanteile gekämpft, um Bedeutung gekämpft, andere Zeit. Und deshalb finde ich diesen Ansatz, den du aufbringst, tatsächlich extrem innovativ, auch für einen BVDW, der ja für die digitale Wirtschaft steht, aber zu sagen, digital muss sein und ist ein wichtiger Teil, aber er ist eben nicht alles. Und gerade eben die Bevölkerung auch mitzunehmen, die eben nicht so digital sind. Du sprichst es an, das ist ja das, was ich auch permanent predige. Es hat nichts mehr mit dem Alter zu tun, es hat vor allem was mit Mindset zu tun. Du wirst 20-Jährige finden, die digitaler sind als andere und du wirst auch 80-Jährige finden, die ein iPad bedienen können und ihre Aktiengeschäfte dort treiben und andere nicht. Aber ihr setzt dann ein sehr starkes Akzent darauf, auch eben diese Menschen mitzunehmen. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, wie das eigentlich, sag mal, in euren Gedankengut da reinkam.
Absolut. Am Ende ist, glaube ich, bei uns insgesamt ja ein Prozess gewesen im BVDW. Es ist gegründet worden im Bereich des digitalen Marketings und wir nennen uns jetzt digitale Wirtschaft. Und wir nennen uns nicht nur so, sondern wir sind es. Das heißt, wir haben Mitglieder wie Lidl, wir haben eine Obi mit dabei. Mhm. So, da würde jetzt keiner von draußen sagen, oh, ist das digital, mhm. sondern das sind doch die Stores, mhm. die da sind. Die Wirtschaft ist mittlerweile in vielen Elementen digital. Das heißt, der einzelne Wirtschaftsbetrieb ist nicht digital oder nicht digital, sondern es ist ein Element und ein Kernelement des Wirtschaftens geworden. Und das ist ein wesentlicher Unterschied und aus dem Grunde verstehen wir uns auch anders, als wir das vielleicht vor 10 Jahren gemacht haben. Wir waren dann noch da hinten, diese Digitalen. Und heute passiert eigentlich ja auch, wenn du dich selbst anguckst als Konsument, sehr, sehr viel im Bereich des Digitalen. Du gehst nicht mehr in den Store, um die Reise zu buchen oder den Flug zu buchen. Vielleicht bei einer speziellen Reise, da möchtest du eine Beratung mhm. vor Ort haben, aber eigentlich machst du es digital. Du informierst dich über die Waschmaschine, sowohl digital wie auch vor Ort. Also der Mensch ist mittlerweile hybrid mhm. und die Wirtschaft ist es auch, aber das, was die Wirtschaft in Zukunft voranbringen wird, ist der digitale Element. Und darum müssen wir die Menschen mitnehmen, dass es nicht die da hinten sind, sondern das Selbstverständnis, das wir haben, ist, wir sind einfach fester Bestandteil mittlerweile der Gesellschaft. Und dementsprechend müssen wir die Gesamtgesellschaft mitnehmen, dass die Themen, wo wir überzeugt sind, dass sie die Gesellschaft vorantreiben und die Wirtschaft gleichzeitig vorantreiben, dass die auch in der Gesellschaft ankommen. Das heißt, einer der Punkte, die ich hatte, war, wir müssen Sprache einfach machen. Also nicht mehr diese total geilen, spezifischen Begriffe, die irgendwie sagen, wir haben das total im Detail verstanden, sondern es platt kommunizieren, damit es draußen verstanden wird. Da sind wir noch dabei, aber das ist auch eines der wesentlichen Punkte, wie wir uns verändern, dass das, was unsere Themen sind, auch überall verstanden wird.
Die platte Kommunikation finde ich gut und wichtig. Und ich glaube, das merkst du ja auch letztendlich an den Erfolgsstorys von digitaler Transformation auch in Unternehmen. Vor allem, wenn du den Mehrwert natürlich irgendwo in den Mittelpunkt setzt und den Konsumenten und den Menschen, die es nutzen, dann auch erklärst, warum es ein Mehrwert für sie ist, wenn sie eben digital das machen, statt eben in der alten Praxis bleiben. Ne? Mhm. Wer oder was hemmt denn datengetriebene Innovation in Deutschland im Vergleich zu den anderen Ländern? Und was sind denn die Länder, in denen ihr heute noch schaut? Ist es noch die USA oder ist es eher China oder gar Indien oder ganz was anderes wie Estland?
Also jedes hat seine Vor- und jedes hat seine Nachteile. Mhm. Ne? Also die Chinesen haben eine ganz klare Strategie, wie sie Daten nutzen wollen. Die hat mit der Ethik und dem Thema der Verantwortung, die wir in Europa als, glaube ich, als wesentlichen Bestandteil der europäischen Kultur sehen, nicht so ganz so viel zu tun. Das, was gerade die baltischen Staaten gemacht haben schon vor vielen Jahren, ist das, was absolut fehlt, nicht nur in der digitalen Wirtschaft, sondern, glaube ich, in ganz vielen Bereichen in Deutschland, ist nämlich die Überlegung, wie kann ich meinem Kunden helfen? Als Beispiel, wann stellst du fest, dass dein Pass abgelaufen ist? Das ist meistens Samstag, 15.30 Uhr am Gate. So, also haben wir jetzt eine Behörde innerhalb des Flughafens geschaffen, die dann nochmal einen Stempel macht und dir den Pass für 3 Monate verlängert. In den baltischen Staaten kriegst du 8 Wochen vorher des Ablaufes deines Passes eine E-Mail, dass dein Pass ablaufen wird und du kannst den jederzeit verlängern. Wenn du sagst, ich will den verlängern, kriegst du den QR-Code, kannst direkt bezahlen und kriegst innerhalb von weniger als einer Minute die Bestätigung, dass er vorläufig verlängert worden ist und kriegst ihn dann rechtzeitig per Post, dass alles erledigt ist. Also das hat mit Mindset zu tun. Also wer ist der, ich habe alle Daten oder ich hätte alle Daten als Staat, nämlich wann das Ding abläuft, weil ich ihn selbst ausgestellt habe und warum kann ich nicht die Kommunikation übernehmen für das Thema? Das nächste ist gerade Neugeborene. In Deutschland hast du die Frau, der Mann ist total gestresst, alle setzen sich hin, sind glücklich, dass das Kind da ist, richten es ein und so weiter und so fort und dann irgendwann Kindergeld. So, spätestens 5 bis 12 Monate später kriegst du auch den ersten Betrag. In anderen Staaten ist so, dass dann tatsächlich die Hebamme hingeht und das eintippt. Kind ist geboren, hat folgenden Namen von folgenden Eltern. Und das Einzige, was du als Erwachsene noch machen musst, ist die Kontonummer angeben. Und dann kommt das Geld automatisch. Also auch hier ist das Thema der Mindset und der Veränderung. Das Mindset ist, glaube ich, in vielen würde uns das Leben vereinfachen und wir würden nicht schimpfen über den Staat. Und das würde, glaube ich, sehr viel helfen. In der eigentlichen Datennutzung, ein anderer Teil deiner Frage, weil da so viele Elemente drin waren, hatte China schon angefangen, auch in den USA ist die Art der Datennutzung anders und die Art der Datenspeicherung anders, als wir das in Europa für richtig halten. Und von daher gibt es da Veränderungen. Aber es ist sehr, sehr viel mehr und sehr, sehr viel anders möglich, als wir das heute in Deutschland machen. Wir haben einige auch digitale Vorreiter, da wird immer gesagt, oh, die kleinen Balten können das, weil es sind kleiner. Das ist der größte Quatsch, den man hören kann, weil wenn es digital ist, ist es völlig egal, ob es für 1 Million oder für 100 Millionen Menschen ist. Es sind halt ein paar mehr Server. Aber das System ist genau das gleiche, egal wie viele Menschen dahinter sind. Also wir nehmen es immer noch als Ausrede, dass es groß ist, dass wir anders sind und dass wir kompliziert sind. Und nein, es ist die Ausrede, dass wir falsch denken und dass wir digital falsch einsetzen.
Falsch denken und kompliziert sein. Wenn ich jetzt mal ganz ketzerisch frage, es gab ja immer wieder Bemühungen auch von zentralen Organisationen, die Deutschland, die E-Mail einzuführen, Verimi war auch mal so ein Thema. Wie soll denn Kommunikation laufen über den normalen AOL, Yahoo und T-Online-Accounts oder brauchen wir dann eben diese staatliche E-Mail, die dann irgendwo herkommen soll?
Wir brauchen die staatliche E-Mail nicht. Das haben wir, glaube ich, bewiesen, dass sie keiner benutzt, dass sie auch keiner benutzen kann, weil das der Prozess einfach eine Katastrophe ist. Natürlich brauchen wir saubere Systeme, dass die Person, die sagt, sie ist es, als auch tatsächlich ist und verifiziert ist. Und ich glaube, dass dieses Post-Ident-Verfahren, wo wir auch alle lange in Schlangen gestanden haben und wir alle glücklich sind, dass es das nicht mehr gibt und dass wir jetzt ein Video-Ident haben und das auf einmal mehrere Dienstleister machen können, da sind wir schon, es funktioniert ja. Also du kannst mittlerweile dich digital identifizieren, dass es tatsächlich Dirk Freitag ist, in weniger als einer Minute. Also es funktioniert, wenn es dann irgendwann eingesetzt wird. Und das ist auch wichtig. Aber auch hier haben wir wieder Dinge verkompliziert. Wir haben immer noch keine vernünftige einheitliche ID, Steuer-ID. Mhm. Da gibt es dieses Elster-Ding, was immer noch keiner benutzen kann. Und wenn du dann eine Spezialfrage hast, dann wird das nicht Elster unterstützt. Da sind so viele Dinge, die staatlich oder von irgendwelchen Behörden aus ihrer Sicht gedacht werden und nie aus der Sicht von denen, die es benutzen. Also nicht aus der Sicht der Wirtschaft, nicht aus der Sicht des Konsumenten. Ich glaube, wenn wir die Prozesse so daran orientieren würden, würden wir A, schlanker werden, würden wir effizienter werden und würden wir auch eine viel höhere Akzeptanz sowohl in der Wirtschaft wie in der Bevölkerung haben, dass Dinge gemacht werden müssen.
Also Customer Centricity, wie es so schön im Neudeutsch heißt, auch für die Bundesregierung, super spannend. Und Entbürokratisierung ist das große Thema, Zentralisierung, sprichst du an. Welchen Rahmen braucht es denn eben für diese datengetriebene Wirtschaft? Also im politischen Rahmen.
Entbürokratisierung heißt für uns eben auch nicht, 5 Formblätter abzuschaffen, sondern genau wieder das zu drehen. Also ein Freund von mir ist tatsächlich am zweiten Tag, als die Ukraine-Flüchtlinge ankamen, zum Berliner Hauptbahnhof gefahren und hat eine Familie aufgenommen. Mhm. Die haben bis jetzt, letzte Woche waren es 146 Mal, ihren Namen, Adresse, Telefonnummer eingetragen. Mittlerweile auch in Formblättern auf Ukrainisch. Das war erst nach einem Jahr der Fall. Und die haben immer noch alles digital mit auf ihrem Handy. Also die könnten eigentlich ihr Handy hinzeigen, QR-Code kannst du einscannen und dann kannst du Daten weitermachen. Auch hier sind wir wieder bei nicht Formblatt, sondern Denken. Also wie können wir es für alle einfacher machen? Das ist der entscheidende Hebel. Und zu wissen, dass Dinge sich verändern werden. Das heißt also nicht, ich habe einen Prozess, den ich einmal aufsetze und der ist die nächsten 10 Jahre so. Gerade bei zum Beispiel dem Thema KI sehen wir ja, wie schnell Dinge sind. Also wenn wir uns vor 1,5 Jahren Gedanken gemacht hätten, was wir gemacht haben und sagen, das sind die Regeln und die bleiben die nächsten 5 Jahre, da würden wir heute alle uns totlachen. Und natürlich ist Gesetzgebung immer hinten, das geht nicht anders, aber sie muss diese Flexibilität in die Gesetzgebung aufnehmen, weil sich die Technik verändert, weil sich die Wirtschaft verändert und weil sich Elemente verändern. Und da, glaube ich, diesen Tweak noch hinzukriegen, der würde allen helfen.
Brüssel hattest du ja schon angesprochen und ich bin ja per se immer ein positiver Mensch und ich versuche gerade so aus dem, was wir mitbekommen von dem derzeitigen neuen US-Präsidenten ja mal was Positives zu sehen. Und ich glaube, eins, wo wir ihm vielleicht in ein paar Jahren verdanken können, ist sicherlich eine Zeitenwende für den europäischen Zusammenhalt, die er dadurch hervorruft. Und wir sehen die Länder Europas rücken enger zusammen und ich glaube, es ist klar, dass wir ein starkes Europa brauchen, um auch ein starkes Deutschland zu haben. Welche Rolle sollte für dich die EU spielen, damit Deutschland im globalen Vergleich nicht abgehängt wird? Und in welchen Bereichen würdest du dir eben auch mehr Engagement und gemeinsame Digitalstrategien Europas und nicht singulärer Länder wünschen?
Also da Digitalstrategien, wo wir definitiv aufholen müssen als Europäer, ist das Thema KI. Da sind wir mega, was Wissenschaft und Forschung angeht. In der Umsetzung daraus Geschäft zu machen, leider weit hinten. Und diese Brücke zu bauen, Dinge voranzutreiben, da glaube ich, ist ein europäischer Ansatz sehr, sehr wichtig oder kann sehr, sehr wichtig sein. Als Wirtschaft, glaube ich, kann man nur begrüßen, wenn es europäische Regulatorik gibt, weil damit der Markt als solche größer wird. Also wir haben bestimmte Regeln, den DMA, den DSA, den KI-Act, die DSGVO, die wir alle nur bedingt lieben und viele andere, aber die geben uns eigentlich eine Rechtssicherheit innerhalb des größten Binnenmarktes, den es auf der Welt gibt. Und das ist ein Riesenvorteil. Die greifen noch nicht so ganz ineinander. Da gibt es so ein Wimmelbild, da steht dann immer am Ende von einem neuen Act, by the way, das hat jetzt keinen Einfluss auf die Gesetzgebung von, was nur heißt, dass es jetzt noch nicht so ganz verzahnt ist. Also da ist noch einiges zu tun, dass die Dinge auch so verzahnt werden und auch in sich zusammen schlüssig sind, nicht teilweise nebeneinander stecken, die dann aber immer wieder entschieden werden über Gerichte. Das wäre aber in Deutschland genauso. Das kannst du jetzt nicht sagen, weil das ist falsch, weil die EU das macht. Aber grundsätzlich ist es extrem gut für die digitale Wirtschaft, sowohl in Deutschland wie in vielen, vielen anderen Ländern, weil das Digitale ist ja immer auf Welt eigentlich ausgerichtet. Das Digitale hat keine Grenze. Das heißt, je mehr ich abschotte, desto mehr Markt nehme ich weg, desto schlechter wird es eigentlich für das. Und größer der Rechtsraum ist, in dem ich mich bewegen kann, desto besser. Von daher sind wir sehr positiv, dass es Brüssel gibt. Vielleicht gibt es ja irgendwann ein anderes zusammen mit Kanada und ein, zwei anderen Staaten. Könnte ja auch ganz spannend sein, dass dann vielleicht einzelne Länder, die im Moment auch bei der EU eher stören, vielleicht aus anderen Gründen dann nicht mehr dabei sind. Aber je größer der Markt und je größer der Rechtsraum, desto besser ist das für die deutsche Wirtschaft und für die deutsche Gesellschaft.
Spannend fand ich in dem Zusammenhang auch den Satz, ich kriege ihn jetzt nicht wortwörtlich hin, aber den der polnische Präsident gesagt hat, worüber reden wir hier? Ein 500-Millionen-Volk macht sich Sorgen um den Support eines 300-Millionen-Volks und der Bedrohung eines 200-Millionen-Volkes. Also ich glaube, das ist so, also über die Bedrohung will ich jetzt hier gar nicht reden, die sollte man nicht, glaube ich, nicht kleinreden, aber ich glaube, das hat nochmal ganz klar gemacht, wo wir eigentlich stehen als Europa und das ist bis heute noch nicht wirklich begriffen worden, wie groß eigentlich unsere Chance eigentlich auch ist, als Kontinent wahrgenommen zu werden und nicht in dieser Singularität. Aber wenn ich meinen den lieben Monsieur le Président Emmanuel Macron jetzt mal hier ranziehen soll, der ja eine hervorragende Arbeit macht zumindest, was oder seine Präsentation eben auch oder seine Wertschätzung für die digitale Wirtschaft angeht, weil auch gerade wenn ich mit vielen meiner Private Equity Kunden spreche, die sagen immer, naja, also so weit weiter vorne ist Frankreich ja auch nicht als Deutschland. Er verkauft es halt nur besser und das hat Olaf Scholz nicht gut gemacht in den letzten Jahren. Aber jetzt hat er, Mr. Macron, ja auch die große neue KI-Initiative herausgerufen. Wäre das nicht grundsätzlich auch ein Thema, was wir viel mehr auf Europaebene machen sollten, statt wieder in einzelne Staaten da vorzugehen?
Ja, out of question. Der europäische Staat ist noch nicht da. Ein Startup, das in Frankreich Funding kriegt, wird in den Élysée-Palast eingeladen. Mhm. Und das zeigt die Wertschätzung, wie du richtigerweise sagst. Und das gibt aber auch den Menschen, die sagen, ich will die Wirtschaft vorantreiben, nochmal einen Auftrieb, dass sie dahin eingeladen werden. Wir haben jetzt einmal das Beispiel gehabt, nämlich bei Aleph Alpha, dass wir auf einmal den Wirtschaftsminister daneben stehen hatten, wo wir alle gesagt haben, wow, erstmal ist es aus Deutschland gefundet, im KI-Unternehmen, mega, mit der Schwarzgruppe und vielen, vielen anderen, die dabei sind. Und da haben alle gesagt, jetzt geht's hier los. Leider ist danach nicht mehr viel gekommen. Aber da haben wir die Attention auf einmal der Politik gehabt. Und das hätte ich gerne gesehen, wenn es weitergegangen wäre. Das hätte vielen geholfen.
Du sprichst ja davon, dass die Zuständigkeiten zu stark gesplittert sind. Die CDU hat die Union hat im Vorfeld zur Wahl ja auch mal das Thema Digitalministerium ins Spiel gebracht. Das ist ein bisschen wieder eingeschlafen. Bedarf es weiterer bürokratischer Funktionen und Köpfe wie in einem Digitalministerium, um mehr Digitalisierung und Agilität in die Politik reinzubekommen? Oder wie ist da eure Stellung zu?
Wir sind so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, für die Gesellschaft nach außen würde es sehr gut aussehen, dass wir ein Digitalministerium haben. Wir haben aber gesehen, dass wenn neue Ministerien entstanden sind, dass manchmal 2-3 Jahre gedauert hat, bis die tatsächlich ins Arbeiten gekommen sind. Und das wäre schädlich. Sowohl für die Reputation dessen, wie aber auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wenn sie das schnell hinkriegen, sind wir die größten Fans von der ganzen Idee. Was aber für uns wichtig ist, ist, dass wir eine zentrale Funktion haben, eine zentrale Stelle haben, von mir aus auch im Kanzleramt stärker, als wir es damals hatten. Also wo ist die Kompetenz? Welche Elemente sind da? Das war damals in der vorherigen Regierung nicht da. Wir hatten es jetzt angegliedert an ein anderes Ministerium. Hier ist die Priorität vielleicht nicht hundertprozentig im Digitalen gewesen, sondern oft auf der Schiene. Also das war auch kein guter Weg. Den besten Weg kann man, glaube ich, immer nur im Retro-Bereich sagen. Klar ist, es muss wichtiger, wesentlicher sein, als es jemals war. Es geht nicht mehr, dass wir 3 Leuchtturmprojekte machen, was wir toll fanden, sondern es geht darum, dass wir jetzt endlich stringent die Politik digitalisieren, die Wirtschaft digitalisieren und die Gesellschaft digitalisieren. Eigentlich ist das Statement für das Digitalministerium, aber eben mit dem Punkt, wenn es zu lange dauert, die Abteilungen umzuziehen, die Kompetenzen aufzubauen, gibt es vielleicht irgendeinen Zwischenweg, den zum Glück wir nicht erfinden müssen. Dafür gibt es die Politiker. Trotzdem ist unsere Forderung schnell, schnell, schnell und zentral.
Können wir da nicht aus Ländern wie Bayern, die das ja schon länger haben, damals mit der wunderbaren Judith Gerlach, jetzt auch mit einem beeindruckenden Fabian Mehring oder auch Hessen lernen und vielleicht das aus tatsächlich mal der Föderalismus einen positiven Effekt auf die Bundesregierung hat?
Also das hessische Beispiel finde ich sogar noch ein bisschen besser als das bayerische. Natürlich kann das eins der Copy-Paste-Ideen sein, aber auch die haben eine gewisse Zeit gebraucht, um sich einzugrooven. Und ich glaube, für die Themen, die anstehen, nicht nur im Rahmen der Unterstützung der Ukraine aufgrund verschiedenster Wendungen, die wir immer wieder in Washington sehen, ist das zweite Thema, was für Deutschland wichtig ist. Und wir haben keine Zeit. Also es muss schnell gehen und es geht um die richtige Person zu finden und das richtige Setting zu finden. Und wenn es erst zwischendurch in ein Ministerium aufläuft oder gleich. Uns geht es um tatsächlich Geschwindigkeit und um Statement und um auch visuelle Elemente. Wir haben das beim BVDW-Veränderung gesehen, wir haben das überall gesehen, da wo du Dinge visuell veränderst, dass alle sehen, huch, da ist was neu und dann auch sofort danach lieferst, fängt auf einmal so ein Ding an sich zu bewegen und wir brauchen diese Bewegung.
Ich möchte nochmal zu dem an meine Lieblingsthemen der Bildung kommen. Lebenslanges Lernen, wissen wir ja alle, ist ja schon lange kein Buzzword mehr, sondern eine Notwendigkeit für die Menschen und für die Wirtschaft. Welche Kompetenzen muss aus deiner Sicht die Politik in der Gesellschaft fördern, um eben in dieser datengetriebenen Zeit oder in dieser Zeit, die geprägt wird von künstlicher Intelligenz, überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben?
Wir reden seit 20 Jahren über digitale Schule. Lass uns wirklich auch mal digital machen. Lass uns auch, da haben wir auch bewiesen im Rahmen der Pandemie, dass wir das auch nicht verstanden haben und alle irgendwelche Videosysteme hatten, die spätestens nach dem zweiten Klassenraum zusammengebrochen waren. So, also wir haben schon gezeigt, dass wir es nicht hinkriegen, Jugendliche zu digitalisieren. Mein Sohn selbst hat Digitalisierung im Unterricht und ist jetzt dabei, im zweiten Halbjahr PDF-Umwandlung zu lernen, weil das im Lehrplan steht. Der Lehrplan findet das schon innovativ. Ich würde das eher nicht innovativ finden. Also Dinge näher an die Realität bringen. Das Thema EDV ist wichtig. Das Thema digitales Verständnis ist wichtig. Muss in Lehrplanen drin sein und muss sehr, sehr schnell auch dann sich verändern, weil sich das Digitale verändert. Also wir haben dann nicht einen Lehrplan, den wir innerhalb von 10 Jahren erfinden und der dann 20 Jahre da ist, sondern er wird sich schnell ändern. Also die Anforderungen für Lehrpläne und für Lerninhalte müssen sich auch hier viel dynamischer entwickeln, als das bis jetzt der Fall war. Und wir müssen Dinge dichter in der Schule, zwischen der Schule und der Wirtschaft zusammenbringen. Also ich selbst hatte bei so einem Abend, wo sich Menschen vorstellen sollen, was sie machen, in der Schule vorgeschlagen. Mir wurde gesagt, naja, also du bist so ein Komischer. Das muss jetzt mal den Jugendlichen nicht gesagt werden, was du da alles machst. Sondern es ist schon besser, wenn wir den Bankkaufmann haben und so weiter und so fort, weil das sind klassisch gute Berufe.
Ja, die unglaublich viel Zukunft haben. Ja.
Auch da sind wir wieder beim Mindset. Ne? Also wir sind immer wieder bei der Thema des Mindsets. Verteidige ich das, was ich habe? Oder bin ich offen für Neues? Digitales Lernen, wie du richtigweise sagst, ist Lernen für immer. Das ist aber kein Angstzustand. Das darf kein Angstzustand sein, sondern es ist was Positives. Also meine 84-jährige Mutter ist total glücklich, dass sie jetzt einen Handykurs machen kann und bestimmte Dinge neu lernt. Die findet das super. Und sie lernt Dinge, wo ich mit dem Kopf schüttel, dass man sowas lernen muss. Aber für sie ist das langfristiges Lernen und geht ins Digitale. Also wir können, egal wo, Anreize schaffen, dass digital Spaß macht, dass es spannend ist und nicht böse ist. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt. Digitales ist nicht böse, sondern Digitales macht Spaß, bringt dir Veränderung, bringt dir Connection. Wir haben alle noch die Alexa-Werbung im Kopf, wo auf einmal der Opa mit jemandem reden kann, was er nicht hatte. So, und das halt täglich im Gebrauch, in der Schule, in der Bildung, in allen Elementen drin haben, das ist das positive Element ist. Dann verändern wir Dinge.
Vielleicht sollten wir deinen Sohn mal zu uns in die Firma einladen, weil an der Umwandlung in ein PDF scheitert hier noch der eine oder andere. Aber ja, Spaß beiseite.
Da kann er helfen, ist kein Problem. Ich schicke ihn rüber.
Wichtig ist, finde ich, absolut dieses Thema Neugier und Begeisterung. Und immer wenn mir Leute begegnen, die was Negatives über Digitalisierung erzählen, dann bringe ich ein Beispiel gerade von behinderten Menschen mit Einschränkungen, die dadurch unglaublich profitieren. Ja, und ich erinnere mich an meinen Vater, dessen Augenlicht dann immer schwächer wurde, wo ich immer gesagt habe, naja, du kannst dir auch deine Bücher oder deine Zeitung auch vorlesen lassen. Und er war völlig begeistert, dass das funktioniert und er eben nicht von der Welt abgeschnitten wird. Und ich glaube, das sind immer wieder so Highlights, die wir bringen müssen und sollten. Das ist ein gutes Thema. Und trotzdem müssen wir uns bewusst sein, dass die nächsten Jahre ja auch geprägt ist von einem Fachkräftemangel in Deutschland, einfach durch die Alterspyramide, die wir hier haben. Wie kann es die Bundesregierung schaffen, sicherzustellen, dass wir genügend qualifiziertes Personal aus dem Inland, aber vor allem eben aus dem Ausland auch bekommen bei den ganzen Herausforderungen, die die aktuelle Migrationspolitik auch liefert? Eine schwierige Frage, aber vielleicht hast du da noch ein paar Impulse in Richtung Berlin.
Also die digitale Wirtschaft braucht Migration. Punkt. Und wir brauchen eine offene Gesellschaft. Und gerade wenn wir das Thema der Kreativität brauchen, ist die Erfahrung aus anderen Kulturen sehr wichtig, um Dinge neu zu entwickeln, um Dinge anders zu entwickeln, um Dinge einfach innovativ voranzutreiben. Also für die Veränderung und die Weiterentwicklung ist es sehr wichtig, dass wir in diesem Austausch und in diesem Dialog sind. Und wir brauchen Fachkräfte, was du richtigerweise sagst. Und es gibt viele Menschen, die wir auch sehr, sehr gerne hier haben. Also auch bei allen Diskussionen, egal mit welchem Wähler und welcher Partei du redest, aber den will ich behalten und den aber nicht. Also ich glaube, dass die Menschen schon differenzieren können, dass wir es jetzt im Wahlkampf vielleicht nicht ganz so differenziert gehört haben. Ich glaube aber, oder ich bin überzeugt, auch bei dem Dialog, dass das überall gesehen wird. Wir sind eine multikulturelle Gesellschaft. Wir haben eigentlich nicht jeder Zweite, glaube ich, hat Migrationshintergrund oder jeder Dritte, bin ich mir ganz sicher. Also dazu sagen, wir machen jetzt mal zu, glaube ich, wissen wir alle, dass das Quatsch ist. Wir müssen die Regeln so schaffen, dass die, die hier in der Gesellschaft leben wollen, aber auch in ihrem Kulturbereich in Teilen bleiben wollen, dass sie das gerne machen und dass wir dazu offen sind. Und da ist einiges zu tun, weil einiges vielleicht nicht getan worden ist. Und ich glaube, wenn da Dinge, die möglich sind, gemacht werden, wie wir es in anderen Ländern ja auch sehen, dass wir dann wieder eine sehr positive Kultur kriegen zum multikulturellen Austausch, weil er der Gesellschaft hilft.
Ich habe gerade heute Morgen erst aktuelle Statistiken zu Feedbacks der Ukrainer, die nach Deutschland gekommen sind, gelesen, die sehr, sehr positiv über die Integration auch in die Kultur und in die Gesellschaft in Deutschland gesprochen haben, was ich mal toll finde, weil wir hören immer viel Negatives, aber vielleicht muss man mal mehr die positiven Aspekte da auch rausräumen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Zum Abschluss des Gesprächs, lieber Dirk, möchte ich dir noch eine Frage angelehnt an das Networking-Kartenspiel The Deep Talk von einem Hamburger Startup mal stellen. Eine unbürokratische Digitalisierung in Deutschland. Bist du hier mehr Träumer oder Realist?
Ich hoffe, dass ich mehr Realist bin. Da ist noch einiges zu tun, aber das Mindset verändert sich. Und ich hoffe, dass es besser wird.
Ich kann das nur unterstützen und wünsche euch weiterhin gutes Gelingen als BVDW. Ich bin sicher, ihr werdet eurem Nickname als bester Verband der Welt weiter alle Ehre machen und da weiter für kämpfen. Und ich bin sehr gespannt, was da passiert. Vielen Dank, lieber Dirk, für das spannende Gespräch und die Chancen und Herausforderungen der digitalen Wirtschaft und die notwendigen Weichenstellungen aus der Politik. Ich glaube, wir sind alle sehr gespannt, wann die neue Regierung zustande kommt und wie sie dann auch agieren wird, ob dann die Veränderungen dann auch schnell passieren. Ich hoffe es sehr für Deutschland, für die Wirtschaft. In dem Sinne, herzlichen Dank, dass du heute hier warst.
Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die Einladung.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann finden Sie natürlich alle Folgen des Suits & Sneakers Podcast auf der Webseite von Deininger sowie auf allen favorisierten Plattformen, zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify. Die Links ebenfalls auch wie immer in den Shownotes und ich danke Ihnen an der Stelle fürs Zuhören. Machen Sie es gut und wir hören uns mit Joy zusammen wieder in 14 Tagen in der Suits & Sneakers Leadership Edition. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.